Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und der Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München, Christiane Raabe, und den besten 7 Büchern im März. Wie jeden Monat ausgewählt von der 30-köpfigen Jury aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es geht um jede Menge Gefühle. Gute, schöne, anstrengende, schwere, befreiende. Dabei spielen Alltagssituationen von Milliarden Menschen auf der Erde eine Rolle. Ebenso aber auch 2 Familien. Die eine lebt während des Ersten Weltkriegs, die andere während der Weltwirtschaftskrise. Und nicht zu vergessen geht es auch ums Sehen und Verstehen. Aber liebe Christiane Raabe, beginnen wir mit all diesen Gefühlen. Was fühlst du? So lautet der Untertitel des kleinen, aber doch sehr feinen Pappbilderbuchs der bekannten Schweizer Illustratorin Katrin Scherer. Geboren 1969 in Basel, wurde sie bekannt mit dem Bilderbuch Johanna im Zug. Ihre naturalistisch gezeichneten, aber in Gestus und Mimik den Menschen oft so nahen Tieren aller Gattungen sind uns aus ganz vielen Bilderbüchern bekannt. Zuletzt bebilderte sie Verse des großartigen Franz Hohler. Nun kommt das Buch Dasein. Ein Buch schon für die ganz Kleinen, ab 3. 25 Gefühle. Mein Favorit ist beleidigt sein. Da sieht man 3 außerordentliche Chamäleons mit sehr herabhängenden Mundwinkeln, die sich alle 3, übrigens unterschiedlich gefärbt, auf einem ganz kleinen Stück Ast den Rücken zuwenden. Christiane Raabe, was hat Ihnen am besten gefallen?
Mein Liebstes ist genervt sein. Das ist eine Eule, die ganz groß rangezoomt ist quasi. Wir sehen nur einen Ausschnitt dieses Gesichtes und diese Augen, die man schaut, sind derart genervt. Das ist absolut genial gemacht. Also sie ist schon eine große Künstlerin, dass sie ihre Tiere vermenschlicht und zu Projektionsflächen für die Gefühle von Kindern macht. Und das gelingt ihr in diesem Buch wie auch in ihren früheren einfach wieder großartig. Aber diese Eule, die hat es mir angetan.
Wir haben ja immer eine Tiergattung pro Doppelseite. Ich schlage jetzt gerade dieses kleine, schöne, es ist eigentlich gar kein richtiges Pappbilderbuch. Es sind Papierseiten und gar nicht so ganz feste Pappen, nur außenrum ist eine Pappe. Ich habe das eigentlich gar nicht ganz richtig gesagt. Und so mittig finden wir 2 Füchse, die auf dem Rücken liegen, die Arme so hinterm Kopf verschränkt und die haben ihre Fußsohlen aneinandergestellt. Verbunden sein. Was ja auch toll ist, ist, dass sie so vermenschlicht, aber sie bleiben eben trotzdem naturalistisch. Sie hat sie nicht angezogen.
Ja, es ist dieses Prinzip, wie erzähle ich den Kindern von Gefühlen, indem ich Kinder zeige? Das ist wahnsinnig schwierig. Oder eben, ja, gibt es ja schon seit dem 19. Jahrhundert, dass man Tiere anthropomorphisiert, also vermenschlicht und denen die Züge gibt. Und deswegen braucht man sie auch gar nicht anzuziehen, sondern man schaut in diese Gesichter und das sind menschliche Gesichter. Und das, was sie macht, ist einfach so eine Vielfalt von Gefühlen aufzuzeigen. Es ist nicht nur traurig sein, freudig sein, sondern das ganze Spektrum dahinter, was so überrascht und manchmal, das gefällt mir auch gut, es könnte ja auch ein bisschen langweilig werden, steigt sie dann aus und erliegt so ein bisschen der Lust der Sprachspielerei und plötzlich heißt es dann allein sein, mutig sein und dann Erster sein, Nächster sein. Also da wird was ganz banal Alltägliches dem entgegengesetzt, sodass das eine große Leichtigkeit hat, dieses Buch zu lesen. Die Kinder sollen sich wirklich in diesen Bildern wiederentdecken und das hat sie einfach fantastisch gemacht.
Ein Gefühlsvergnügen für Jung und Alt. Dasein, was fühlst du? Von Katrin Scherer, 64 Seiten im Hansa Verlag. Und weiter geht's mit Gefühlen, aber diesmal richtet sich das illustrierte Buch an Ältere, denn wir sprechen über Liebeskummer. Elefant auf der Brust oder Warum sich Liebeskummer lohnt von Lucia Zamolo, eine junge Illustratorin aus Münster, die mit dem Titel Rot ist doch schön Ende 2019 auf sich aufmerksam machte. Hier jetzt gibt es eine Darstellung, kurz und einfach, über Gefühle und Gedanken, die Liebeskummer begleiten. Es gibt eine Art kleiner Analyse und es gibt jede Menge Tipps. Wie hat Lucia Zamolo das Thema gestaltet?
Das ist sicher das Ungewöhnliche daran, dass diese Phasen des Liebeskummers, wie ich diese intensiven emotionalen Gefühle durchlebe, aber auch am Ende bewältige, das hat sie in einer Art von Notiz- und Skizzenbuch gelöst. Und diese ganze emotionale Achterfahrt spiegelt sie wieder in der Art, wie sie mit der Sprache umgeht, wie sie schreibt, die Handschrift, die sie einsetzt, aber auch die Bilder, die sie benutzt, die Farbakzente und Impulse, die sie setzt. Und insofern kann man das Prozesshafte dieser Liebeskummerkrise ganz gut in dieser ästhetischen Lösung wiederfinden. Also sie arbeitet zum Beispiel mit Durchstreichungen, sie arbeitet mit Versalien, Signalsätze werden ganz groß geschrieben und so das chaotische, ungeordnete und vielleicht auch verstörende der Situation wird durch diese Art und Weise der ästhetischen Umsetzung, vor allem auch in dieser Handschrift, die sie benutzt, finde ich sehr, sehr gut wiedergespiegelt. Ab und an verortet sie das Ganze auch kulturgeschichtlich, indem sie wirklich die ganz großen Referenzen auffährt. Es geht mit Platon los und dann mit Wagners Liebesdrama Tristan und Isolde. Natürlich, Werther muss her. Aber sie zitiert auch manche kunsthistorischen Vorbilder, beispielsweise Picassos Friedenstaube. Also da packt sie relativ viel ein. Und das, was interessant ist, dass sie eigentlich diesen Suchprozess, dieses Durchtasten durch so eine Lebenskrise gut nachvollzieht in diesem skizzenbuchartigen Format angelegt hat.
Elefant auf der Brust oder Warum sich Liebeskummer lohnt von Lucia Zamolo, 128 Seiten, erschienen im Bohem Verlag ab 12 Jahren. Um Gefühle geht es auch bei den Asphalthelden, den Jungen und Mädchen, denen wir auf dem Heimweg von der Schule begegnen, in einer Geschichtensammlung des afroamerikanischen Shootingstars Jason Reynolds. Wobei, Shootingstar kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, denn Jason Reynolds ist mit seinen Romanen längst in der Mitte unserer Gesellschaft hier angekommen. Diesmal geht es um Kindergeschichten, 10 Schulweggeschichten mit jeweils anderen Protagonisten, Protagonistinnen, aber immer im selben Kiez, wie man so sagt. Wir begleiten eine Gang, ein Skatermädchen, ein Mobbingopfer und viele andere, die in sehr unterschiedlichen Lebenszusammenhängen leben. Wie hat Reynolds die Geschichten angelegt?
Die Überschriften sind ganz interessant, dass sie immer eine Straßennamen oder eine Ecke benannt wird. Dadurch entsteht so eine Art Stadtplan im Kopf und man verortet diese Middle School, in der das passiert, in eben diesem Kiez, wie sie das eben gerade auch bezeichnet haben. Und innerhalb dieser Landkarte bewegen sich die Kinder. Der Ort ist die Schule, von der sie aufbrechen. Und jeder hat ein Geheimnis. Und auf diesem Weg nach Hause wird dieses Geheimnis in irgendeiner Art und Weise dann gelüftet. Und das kann Einsamkeit sein, das kann eine Angst sein vor einem Hund. Es kann auch die Sorge um kranke Eltern sein, Freundschaften oder erste Lieben, die man empfindet. Es ist sehr viel Sorgenvolles in diesem Buch, aber auch sehr viel übermütig Freudiges, was man hat. Es gibt einen Jungen, der offenkundig nicht gut riecht und der präpariert wird, um dann sein Date zu haben. Also es sind auch ein bisschen verrückte Geschichten dabei und zusammengehalten wird das Ganze immer durch ein Bild eines Schulbusses, das vom Himmel fällt, das refrainartig immer wieder auftaucht und es gibt Figuren, die wieder auftauchen und am Ende ergibt sich eigentlich so ein Soziogramm einer Klasse von Kindern, die voneinander wissen, aber sich immer wieder begegnen und das ist eigentlich das Tolle, dass sich dahinter, hinter diesen einzelnen Geschichten eben doch sehr viel tiefe familiäre, auch Sorgen, Konflikte, aber auch sehr viel Liebenswertes auftut.
Diese Redewendung, die Sie gerade erwähnt haben, der Schulbus, der vom Himmel fällt, der ist ja zu vergleichen mit unserer Redewendung, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Die Geschichten sind unterschiedlich spannend, unterschiedlich intensiv, aber ich glaube, ein verbindendes Element haben sie auf jeden Fall, denn alle Kinder entwickeln eine ungeheure Stärke, ihr Leben zu meistern. Also das ist geprägt von großer Menschlichkeit.
Ja, von großer Menschlichkeit. Und eine Nebengeschichte, die ich bei Jason Reynolds immer finde, ist es eine große Liebe zu den Müttern da. Das ist in der Jugendliteratur nicht selbstverständlich. Also diese Mutterfiguren sind eigentlich immer sehr, sehr positive Figuren in diesem Buch. Und das, was die Geschichten natürlich auch zusammenhält, ist diese Art temporeich und auch ja mit so einem fast melodiösen Sound zu erzählen, der einen fesselt in diese Geschichte reinzieht. Also er hat ja auch eine Affinität zum Rap. Dieser Sound, dieser Jason Reynolds Sound, also der durchzieht dieses Buch und macht wirklich großen Spaß, auch wenn sie unterschiedliches Tempo haben. Und ich muss auch sagen, es gibt so 2, 3 Stellen, die sind so ein bisschen rührselig, aber das tut der Freude, dieses Buch zu lesen, kein Abbruch.
Asphalthelden von Jason Reynolds, 192 Seiten bei DTV Reihe Hansa für alle ab 11. Zusammenhalt ist das eine, die Kraft der Kinder in Ausnahmesituationen das andere. Wir gehen jetzt nach Belgien. Wir springen zurück in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Guck mal, wie schön die Welt ist, stellte ich Erzählerin fest und dreht die Weltkugel, in der sich Bonbons befinden. Sie ahnt nichts von der drohenden Gefahr, bis die ersten Flüchtlinge in ihrer Stadt ankommen. Alles wird gut immer, das sagte die Mutter den Kindern und das sagte sie sich selbst. Und so lautet der Titel des Kinderbuchs von Katlin Verreken. 1962 ist sie in Belgien geboren. Als Journalistin und Autorin lebt heute in Gent. Und Julie Völk, geboren 1985 in Wien, mehrfach schon als Gast auf den besten Sieben mit ihren Bilderbüchern. Julie Völk hat die Zeichnungen gemacht. Welche Geschichte erzählt Verreken und wie erzählt sie sie, Christiane Rabe?
Sie erzählt einmal tatsächlich eine historische Geschichte von Ypern. Das ist in Deutschland vielleicht gar nicht so bekannt. Das ist so etwas wie ein Mahnmal oder das historische Gedächtnis Flanderns für die Wunden des Ersten Weltkriegs. Ypern war Westfront, heiß umkämpft, 4 Jahre, ist ein großer Friedhof. 250.000 Menschen sind dort gestorben. Und das Besondere ist, dass die Deutschen Ypern nie eingenommen haben. Das heißt, es spielt in Flandern eine ganz große Rolle, was wir hier vielleicht nicht so wissen. Das muss man aber nicht unbedingt wissen, wenn man dieses Buch liest, weil es eigentlich die Geschichte des Leidens von Kindern an Krieg als so etwas wie eine universale Erfahrung, die jahrhundertelang besteht, beschreibt. Und das, was sie tut, ist aus einer naiven Perspektive, wobei die Erzählerin durchaus aus Distanz hat, aber versucht aus der naiven Perspektive der Ich-Erzählerin Alice, diesem Mädchen, zu beschreiben, wie sie diesen Krieg erlebt und wie das Monströse, das Unglaubliche und Unmenschliche, das diesen Kindern zugemutet wird, wie sie das erfahren und mit welcher Stärke, wir hatten das eben ja schon bei Jason Reynolds, mit welcher Stärke letztendlich diese Kinder doch diesen Zumutungen und diesem Monströsen von Krieg begegnen und welche Resilienz sie eigentlich auszeichnet. Das ist das, was man erlebt, aber man wird wirklich hineingezogen in diese Geschichte und das alles wird gut, was die Mutter sagt, stellt sich als Lüge heraus. Es gibt nämlich Dinge nicht, die nicht gut gehen und Alice erkennt das auch, dass das letztendlich nicht stimmt, gelogen war. Es gibt Verletzungen, die nicht heilen. Es gibt auch Unmenschlichkeiten, die Kinder nicht sehen sollten, nicht erleben sollten. Und das wird hier ohne Pathos und ohne in irgendeiner Art und Weise Sentimentalität in einer ganz knappen, kurzen Sprache mit manchen wirklich bemerkenswerten Sätzen erzählt, dass einem manchmal die Sprache wegbleibt. Also es geht ja wirklich da um etwas Unbegreifbares, was hier in Sprache gefasst werden soll für Kinder. Das ist eine große Herausforderung und ich finde, die Autorin hat es sehr gut gelöst und die Illustrationen von Julie Völk federn hier auch etwas ab an Brutalität und Grausamkeit, was hinter dieser Geschichte auch steht.
Verreken hat zeitlos erzählt und ist ganz nah auch an diesen Kindern. Und die Geschichte basiert ja auf Zeitzeugenberichten. Es ist eine berührende Kindergeschichte über den Krieg mit all seinen Bedrohungen und aber auch über den Zusammenhalt einer Familie. Alles wird gut immer von Katlin Verreken und Julie Völk, 138 Seiten im Gerstenberg Verlag. Ab 10 Jahren. Alle Angaben, verehrte Hörerinnen und Hörer, finden Sie natürlich im Internet auf deutschlandfunk.de und dort über das Literaturportal. Im Büchermarkt zu Gast ist heute Christiane Rabe. Wir bleiben in der Vergangenheit, schauen jedoch nach Amerika, in die Zeit der Weltwirtschaftskrise, konkret in das Jahr 1934. Große Gefühle und große Momente und starke Frauenfiguren in der Geschichte der herausragenden Jugendbuchautorin Lauren Waugh. Sie ist Dichterin, bildende Künstlerin, engagierte Kulturvermittlerin in Cape Cod an der Ostküste, wo sie auch lebt. Spätestens seit dem katholischen Kinder- und Jugendliteraturpreis 2018, den sie für das Buch »Das Jahr, in dem ich Lügen lernte« bekommen hat, hat sie einen festen Platz in unseren Herzen und hoffentlich in sehr vielen Regalen. Echo Mountain, Ellie geht ihren eigenen Weg, so der neue Titel des Jugendromans für alle ab 11 Jahre. Was für eine großartige Geschichte, Christiane Rabe, und was für eine großartige Hauptfigur.
Fantastisch. Also wirklich ein großartiger Roman, über den man sicher in 3 Minuten gar nicht reden kann, weil er so komplex auch ist. Aber vielleicht das Wichtigste zunächst einmal, dass sie eine ganz fantastische Erzählerin ist. Sie schafft es, ihre Figuren in einer Art und Weise auszugestalten, die Einsamkeit, die Verletzungen, aber auch die Stärke, der Wille, etwas zu ändern, was wirklich einfach sprachlich unglaublich gut gelöst ist. Und sie beschreibt auch Beziehungen und Veränderungen in Beziehungen in einer Art und Weise, die wirklich höchsten Respekt verdient und vor allem wahnsinnig spannend ist. Aber darüber hinaus geht es hier wirklich um sehr existenzielle Fragen. Es geht um ein Kind, das die Schuld an einem schweren Unfall des Vaters zugesprochen bekommt. Aber sie hat nicht Schuld, sie ist unschuldig, aber ihr wird diese Schuld aufgebürdet und sie muss damit umgehen. Und mit welcher Stärke sie versucht jetzt dieser eigentlich unhaltbaren Situation, dieser unglaublich schweren inneren, angespannten emotionalen Lage Herr zu werden, ist fantastisch. Sie versucht nämlich, diesen Vater durch sehr ungewöhnliche Mittel zu heilen, wieder zum Leben zu erwecken und auf diese Art und Weise auch die Familie, die durch diesen Unfall des Vaters, der liegt im Koma, aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wieder zu retten, wieder zu heilen. Also heilen ist ein ganz, ganz großes Wort in diesem Buch und es geht letztendlich auf einer etwas höheren Ebene darum, eine Wiederentdeckung der Natur und der Heilkräfte als der Natur zu erreichen und in der harmonischen Verbundenheit mit der Natur eigentlich viele Verletzungen und vieles, was einfach zerstörerisch ist, zu überwinden. Und das ist halt das Hauptthema.
An ganz vielen Stellen gibt es so einen kleinen Hinweis, der immer verbunden ist mit der Figur der Erzählerin, wo man so eine Ahnung bekommt, dass sie so etwas wie eine Bestimmung hat und das auch spürt. Und das lebt sie eben aus in diesem unbedingten Glauben in die Kraft der Natur.
Ja, das ist diese innere Stimme, die wird als Flamme beschrieben, wie sie sowieso mit ganz starken Bildern immer wieder arbeitet. Das ist eine Flamme, die in diesem Mädchen lodert, mal stärker, mal weniger stark und immer dann, wenn sie besonders starkes Unrecht verspürt. Sie wird von ihrer Mutter wie nach diesem Unfall verhärtet, die emotional irgendwie sich einkapselt, nicht mehr erreichbar ist und dieses Kind auch wirklich schlecht behandelt. Da rebelliert sie und dann ist diese Flamme in ihr, die sicherlich auch eine Verbindung zur Natur, vielleicht so etwas wie einem Göttlichen auch hat. Also das wird zwar nicht ausgesprochen, aber es schwingt so ein bisschen in diesem Roman mit. Die lodert auf und es gelingt ihr auch, diesem Kind am Ende wirklich diese Verletzungen, die Wunden wieder zu heilen und die Familie wieder eigentlich in eine glückliche Harmonie zu versetzen. Und das ist wunderbar gemacht.
Ja, und sollten wir jetzt in irgendeiner Weise den Eindruck erweckt haben, wir zwei, weil wir so schwärmen, das wäre esoterisch. Das ist es überhaupt nicht. Es geht handfest nämlich auch um Geschwisterbeziehungen und es geht handfest auch darum, vielleicht zum ersten Mal so einen kleinen Schmetterling im Bauch zu haben und so eine Regung zu spüren für einen Jungen, der da plötzlich auch auftaucht. Also Elli hat mein Herz im Sturm erobert.
Meins auch. Und lass mich vielleicht kurz noch sagen, es geht natürlich auch um emanzipierte Frauen. Das ist absolut aktuell. Das ist überhaupt keine Weltflucht, sondern das ist eigentlich ein Buch gegen auch die Entfremdung der Moderne von der Umwelt und deswegen ein Buch, was zur Pandemie, aber auch für die Generation Fridays for Future wunderbar passt. Also es hat wirklich sehr, sehr viele Ebenen.
Absolut. Echo Mountain. Elli geht ihren eigenen Weg von Lauren Walk im Hansa Verlag. 384 Seiten. Und es ist für alle Alter ab 11. Das kleine Sehen, das Gesehene richtig verstehen, allzu Kleines vielleicht vergrößern oder einfach nur sehen. Ein Buch über das Auge und das Sehen von Menschen und von Tieren und sogar auch von Menschen, die nicht sehen können. Ein Buch in einer Hammerfarbe, müsste ich sie beschreiben, würde ich sagen Neon-Pfirsich. Sehen von Romana Romanichin und Andrei Lessiv. Aus dem Ukrainischen kommt dieses Buch zu uns und hat bereits im Jahr 2019 als schönstes Buch aus aller Welt die Bronzemedaille gewonnen und immerhin aus 600 Einsendungen. Bereits das Vorgängerbuch dieser beiden Künstler, die sich Atelier Agravka nennen, hat den Bologna Ragazzi Award gewonnen. Romana Romanicin ist verantwortlich für die visuelle Sprache und die Illustration, André Lesse für Layout und technische Aufgaben und die Ideen, die Inhalte entwickeln sie zusammen. Wir haben also hier nun ein großformatiges, tatsächlich sehr auffälliges Bilderbuch mit dem Titel Sehen. Auf dem Neon-Pfirsich eine Melone. Die Melone ist bestückt mit einer Brailleschrift, also einer Blindenschrift, obenauf eine Eule und unten drunter ein angedeutetes Männergesicht. Was ist das für ein Buch, Christiane Rabe?
Auf jeden Fall ein Hingucker. Ich würde sagen, das ist rosa-pink in einer Wärme. Ich habe versucht, diese Farbe zu identifizieren. Ich habe sie nicht rausbekommen, diese Farbe. Die ist einfach genial, weil sie einen irgendwie aggressiv anspringt, aber überhaupt nicht aggressiv ist, weil sehr viel Wärme in dieser Farbe ist. Das heißt, damit spielen die schon auf dieser visuellen Ebene in großartiger Weise mit dem, was Sehen ist. Und das, was wirklich faszinierend ist, wie komplex hier dieses für uns erstmal so einfache Thema Sehen behandelt wird auf verschiedensten Ebenen. Es geht natürlich einmal um rein biologische Aspekte des Sehens. Das ist auch sehr spannend zu beobachten, was ich nicht wusste, dass Tiere so anders wahrnehmen, zum Beispiel Panoramabilder erzeugen oder gepixelte Bilder. Das wusste ich nicht. Oder dass der Sehsinn, also so Informationen, so eine große Bedeutung hat. Dann geht es aber auch um mechanische Sehhilfen. Das ist irgendwie auch noch naheliegend, aber spannend finde ich dann, wenn es um Sehen als Erkenntnis geht. Also da werden ganz subtil philosophische Fragen plötzlich angeschnitten in dem Buch. Das Entschlüsseln von Zeichen, von Mimiken und so weiter. Also was das bedeutet, bis hin dazu, dass Wiedererkennen so etwas wie Erkenntnis und auch Erinnerung erzeugt. Das geht am Ende auch um Fotoalben, die so etwas wie Familienidentität schaffen, bis hin zur Kunst, bis hin zur Ästhetik, die andere Wirklichkeiten schafft, die wir dann sehen können, die nicht in der Wirklichkeit verhaftet sind. Also das ist ein Buch, das wahnsinnig viel Denk- und vor allem auch Sehimpulse setzt. Und zwar nicht nur auf sprachliche Seite, sondern das einfach perfekt visualisiert mit diesen Signalfarben, diesen synthetischen Farben. Eigentlich würde ich sagen, das ist so etwas wie ein Infotainment in höchster Form, was wir da entdecken und mit dem wir uns lange beschäftigen können.
Durch das Buch führen die Eule, die wir schon auf dem Cover haben, und ein kleines Mädchen in einem neonfarbenen Mantel. Sehen von Romana Romanicin und André Lesse bei Gerstenberg, 56 Seiten, von 8 bis 108, würde ich sagen. Und beim nächsten Buch ist unser Sehen ganz besonders gefordert. Da müssen wir genau hinschauen, denn hier gibt es so viele Geschichten und so viele Menschen zu entdecken. Fast die ganze Erdbevölkerung. Alle zählen. Der doppeldeutige Titel verrät schon ein wenig. Christine Roschifte, geboren 1975, hatte die Idee zu diesem Buch. Sie ist norwegische Illustratorin und Autorin, 2019 mit dem Preis des Norwegischen Rates für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Sie studierte in London und Cambridge und lebt jetzt in der Nähe von Oslo. Alle zählen, beginnt mit einer menschenleeren Skizze. Es folgt ein Junge im Bett auf dem zweiten Bild, das dritte Vater und Sohn im Wald, das vierte drei Jungen auf einem Siegerpodest. Man kann sich schon vorstellen, wie es weitergeht. Was mögen Sie an diesem Buch, Frau Rabe?
Es ist ja ein Wimmelbuch. Es wird auch, glaube ich, als Wimmelbuch bezeichnet und unterscheidet sich aber von den Wimmelbüchern, die wir kennen, grundlegend. Man kann da stundenlang sich mit beschäftigen. Was mir besonders gut daran gefällt, was wir sonst nicht kennen, dass eine Erzählinstanz eingeführt wird, eine Allwissende, die weiß, was einige Personen auf diesen Bildern tun, denken, fühlen, was vielleicht in 10 Jahren mit ihnen sein wird, welche Sehnsüchte sie haben. Und das wird ganz lapidar festgestellt. Das ist ein unheimlicher Reiz, jetzt zu überlegen, welche Person ist eigentlich damit gemeint, die jetzt unglücklich verliebt ist oder die kurz vorm Konkurs steht, die abgeschoben wird, nie wieder zurückkommt. Diese ganzen verschiedenen Gefühlslagen in Situationen werden durch so ganz kurze Sätze angedeutet und das macht noch einen ganz anderen Raum auf. Und dazu kommt, was ich finde, dass hier eine ganz moderne, liberale Gesellschaft beschrieben werden. Das sind Dicke, das sind Dünne, das sind alle möglichen Hautfarben, das sind kleine, große, alte, junge. Also das ist Diversität, die sich auch in diesen ganz bunten, lauten Bildern, Illustrationen, die Personen sind alle bunt, der Hintergrund ist weiß, mit blauen Strichen wird dort Raum angedeutet. Diese Buntheit, diese Diversität, die hier einfach auch gefeiert wird, das finde ich großartig. Und es gibt so einige Figuren, die immer wieder auftauchen. Da war ja eben der Vater mit dem Sohn ganz am Anfang, der taucht immer wieder auf. Das heißt, dieses Suchen, das, was wir mit Büchern haben, schaut schau dir das an und lass uns überlegen, was hier passiert sein können. Das macht wahnsinnig viel Spaß und ist aber auch wirklich ganz klug gemacht.
Ja, man merkt ja jetzt schon an Ihren Ausführungen, dass wir eigentlich noch 20 Minuten drüber sprechen könnten. Können wir aber nicht, weil unsere Sendung nämlich jetzt zu Ende ist. Ich verweise deshalb auf unsere letzte Januar-Samstag-Sendung auf der Deutschlandfunk-Seite. Und dort sprechen nämlich die besten 7 Juroren Silvia Schwab und Tilman Spreckelsen über dieses Buch. Nee, ich muss sagen, sie sprechen nicht darüber, sie schwärmen ebenfalls. Herzlichen Dank an die Jury. Sehr herzlichen Dank an Christiane Rabe nach München. Und hier folgt nun Forschung aktuell. Und ich habe bei der Vorbereitung dieser Sendung wieder gedacht, wie gut, dass wir die Bücher haben, wie gut, dass wir das Radio haben. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.